Werbung.
So, hier noch etwas rein. Okay, da noch. Muss ich aufpassen, dass das nicht daneben fällt.
Andreas,
was denn?
Was machst denn du da? Können wir jetzt mal bitte weiter Bobcasten?
Ja, ja, gleich, Kai. Ich habe nur meine neue Koro-Lieferung bekommen. Und jetzt möchte ich die Produkte immer gleich in Gläser umfüllen und in den Schrank stellen. Vieles kommt in Großpackung, ja, und dadurch wird viel Verpackungsmüll eingespart. Sag mal, Kai, möchtest du ein paar gepuffte Bio-Mango-Stücke? Hier? Ich liebe die, die sind super crunchy.
Ja, gerne.
Koste mal.
Ja, okay. Aber jetzt hast du hier ein ziemliches Chaos verursacht. Der ganze Tisch ist ja voll.
Ja, voll Leckereien, genau. Das sind noch gefriergetrocknete Erdbeerscheiben. Hier, Bio-Walnuss-Kernbruch, sehr lecker. Und die Koro-Probiermischung mit Nüssen und Früchten. Perfekt für jedes Müsli. Bei Koro gibt es qualitativ hochwertige und innovative Produkte und viele davon in Bio-Qualität.
Mhm. Die Mango-Teile sind echt sehr lecker.
Mhm. Ja, die können alle mal ausprobieren. Bestellt einfach auf www.korodrogerie.de eure Lieblingsprodukte.
Okay, und du hast sicher noch einen Gutscheincode für uns, Andreas.
Ja, gebt bei eurer Koro-Bestellung als Rabattcode einfach Bobcast ein, ja, und ihr bekommt einen 5% Gutschein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Sehr gut, und jetzt geht's weiter mit der Bobcast-Folge, aber pack die Erdbeerstücke noch nicht so weit weg, bitte, ja?
Okay.
Werbung Ende.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallihallo, wir sind's wieder zurück aus der Sommerpause, eure beiden Bobcaster, und wir schmeißen jetzt den verrückten Laden hier. Hallo Andreas.
Grüß dich Kai. Ach, ist das schön.
Ja, oder? Zu
hören. Ist doch schön.
Wunderbar, und du strahlst völlig erholt mich an. Ja. Du hast einen tollen Sommer gehabt.
Ich habe einen tollen Sommer gehabt, ja, es war sehr schön. Ich werde jetzt nicht irgendwie zu privat werden, aber es war ein sehr schöner Sommer. Es war super. Ich war in Spanien und das war sehr schön. Und ich bin sehr braun und habe mir meinen Bart wachsen lassen. Habe ich jetzt aber wieder ab.
Oh also, ja, echt? Hattest du so einen Vollbart? So einen richtigen?
Nee, ich habe ja schon mal erzählt, mein Bartwuchs ist ja eher so Agent Orange-artig. Da sind ja dann immer solche Löcher drin und man kann dann von Bartwuchs nicht reden. Das sieht bei mir immer so ein bisschen aus wie Panzen im Gesicht.
Du hast da was.
Ja. Ich habe es aber probiert.
Okay, das ist doch gut.
Irgendwann wurde ich komisch angeguckt und habe mir gesagt, was macht doch da mal komisch, diese Fusseln da aus dem Gesicht. Und jetzt sehe ich wieder aus wie 15.
Sehr gut, ja. Kann halt nicht jeder, ne? So wie ich.
Nee.
Ich einmal rasiert.
Du hast ja einen tollen Bart. Ich liebe deinen Bart. Ich finde das schön.
Ja, und der wird jetzt auch so grau, habe ich neulich beim Friseur mal festgestellt, dass das tatsächlich immer so silbriger Salt
einseitig
Pepper,
grau? Das ist natürlich schlecht. Oder wirklich
nee,
so
nur
gesamt
so durchwachsen. Aber es ist auch tatsächlich nur die oberste Schicht. Man kann es dann, wenn man die oberste so abnimmt, ist es wieder dunkler.
Ach, das ist ja aber, oberste Schicht. Was habe ich gar nicht.
Hast
bei mir gibt's wirklich nur den Harz. Ja, das ist dann jede zweite Fichte ist im Eimer. Das sieht schrecklich aus bei mir.
Okay, gut. Also wir sind auf jeden Fall erholt. Ich war ja auch unterwegs. Ich war im Elsass mal seit 20 Jahren wieder.
Du hast es erzählt. War schön, ja.
Fand ich toll. War sehr, sehr beschaulich. Nur eine Sache hat mich so ein bisschen irritiert. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Die haben da tatsächlich noch Mittagszeit, also das Geschäft
und das Restaurant gehört,
ja, zwischen 12 und 2 zu haben, da habe ich mich echt so in die 80er zurückversetzt gefühlt. Sowas kannte ich nur noch aus der Kindheit, dass das so zu hat tagsüber. Ziehen die da durch?
Das gibt's auf jedem zweiten Dorf.
Ist es noch
auch
so, echt?
In Deutschland, ja. Ach, okay. Bei euch in Norwegen nicht? Gibt's
nein.
Da sogar Geschäfte am Sonntag auf?
So wie in naja, Spanien? Gut, ja, es gibt ein paar. Das ist dann auch so ein bisschen regulierter, aber ansonsten hast du immer durchgängig auf. Und auch so Supermärkte haben wir auch auf bis 11, 12 hier immer und so. Mhm. Keine Mittagszeit.
Das ist das. Na gut, aber dafür ist bei euch der Alkohol wahnsinnig teuer.
Ja, genau. Richtig. Deswegen habe ich mir auch nur so einen kleinen Flachmann heute hier hingestellt. Wir wollen ja über Comics heute reden und steigen gleich richtig ein. Ich wollte dich aber eingangsweise mal fragen, Andreas, wie ist es denn eigentlich mit deiner Comic-Sozialisation? Warst du so ein Comic-Leser als Kind?
Ja, ich habe Comics gelesen. Also ich bin natürlich aufgewachsen mit Asterix. Ja. Das habe ich geliebt, Lucky Luke, Tim und Struppi habe ich auch gelesen. Also Tim in Tibet fand ich natürlich toll, der blaue Lotus. Und was ich richtig gut fand, muss ich sagen, war Isnogut.
Kennst du Isnogut? Weiß ich nur, was es ist.
Von Goscinny und Tabari. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Ich mochte aber eigentlich immer diese Qualität dieser Hefte, dieser Comic-Hefte. Die waren immer sehr hochwertig gebunden. Und ich liebte diesen Geruch, wenn die Comics dann ganz neu waren. Und dann war ich ja 1975 in Amerika. Und da habe ich mir dann Superman-Comics gekauft.
Okay.
Und da war ich ganz entsetzt, wie schlecht das Papier war. Und es hat mir dann überhaupt keine Freude gemacht, die zu lesen. Aber dann hörte das auf, meine Comic-Leidenschaft, dann irgendwann so mit 12, 13.
Ah ja, okay.
War auch kein so lustige Taschenbücher oder sowas, die habe ich dann immer bekommen, wenn ich krank war. Ich habe Hörspiele gehört, wie jeder dann auch. Und dann gab es dann irgendwie ein lustiges Taschenbuch. Aber ich bin jetzt nie so der große Comic-Fan gewesen. Und habe später auch mit Comics überhaupt nichts mehr am Hut gehabt. Also das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Ah ja, okay.
Und du? Du hast richtig Comics konsumiert,
ja. Ja, das war bei mir ein bisschen anders. Also nicht, wir haben da gemeinsam Asterix und Tim und Struppi. Das ist auch bis heute noch so, dass ich Tim und Struppi toll finde. Ich mag irgendwie so diesen Hergé-Strich. Das ist irgendwie so eine Ästhetik, die ich total toll finde. Ich habe sie auch
Klarheit.
Alle genau gesammelt. Und natürlich sind
die
da auch manche Hefte wirklich problematisch heute. Aber das sind
Tim
ja tolle
Zeitdokumente.
Und habe dann so eine Phase gemacht und dann so in der Pubertät mit 15 haben mich die Comics von Ralf König ganz schön aus der Bahn geworfen. Die sind ja sehr berüchtigt gewesen, ne? Also diese Schwulen-Comics, wie man sie genannt hat. Der bewegte Mann war ja dann die Verfilmung von Sönke Wortmann dazu.
Ja.
Das basiert ja auf einem Ralf König-Comic, aber das war ja sehr zahm, diese Comics. Der ist ja so ein richtiger Underground-Comic-Zeichner eigentlich gewesen.
Und
mit manchen, die dann auch auf dem Index waren und so. Und das hat mich da sehr, sehr aufgeregt, durch diese Comics zu blättern.
Und ich habe die dann auch mal gedacht, dachte, was ist das denn irgendwie? Aber das war mir dann doch irgendwie alles so, konnte ich mich irgendwie nicht so richtig damit identifizieren.
Okay.
Was ich dann eben wirklich noch mochte, das fällt mir gerade ein, Walter Mörs.
Ja, genau, richtig. Kleine
Arschloch-Nazi-Sau, das fand ich sensationell.
Super, die habe ich auch gemocht. Und dann hatte ich irgendwie immer so Leute um mich rum, die so richtige Comic-Konnoisseure waren. Die haben halt alles Mögliche gesammelt. Ich hatte nie so eine Marvel- oder DC-Phase. Das ging irgendwie völlig an mir vorbei. Die Superhelden, das hatte ich in diesem Sinne nicht so. Und später waren dann so Sachen auch so wie Maus zum Beispiel von Art Spiegelmann. Also diesen, das ist ja was Anspruchsvolles.
Das fand ich interessant. Ne? Ja, das fand ich interessant. Diese KZ-Geschichte.
Genau, ja, der hat ja so die Überlebensgeschichte seines eigenen Vaters im Holocaust so mit als Fabel mit Tieren dargestellt und das ist schon irgendwas was Besonderes und da habe ich dann auch gemerkt, natürlich, also Comic, Graphic Novels, das ist ja auch Literatur wirklich.
Absolut,
das ist ja,
natürlich,
kommt ja aus dieser Nische raus. Ja, und später, und da treffen wir uns dann auch wieder, lieber Andreas, hat es mich dann bei der Arbeit auch so ein bisschen verfolgt nochmal. Ich habe ja für Audible 2 große Hörspielserien gemacht, die auf Comics basierten, nämlich Lock and Key, das war von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King.
Das hast du auch schon mal erzählt, genau.
Und dann Kill Shakespeare, das war auch eine Comic-Folge.
Da war ich dabei.
Da warst du dabei.
Und Jens war auch dabei.
Jens als
war Richard der Dritte.
Richard der Dritte, genau. Du warst, wie hieß du denn, Harcourt in einer schrecklichen Szene, wo Macbeth dir die Zunge rausschneidet.
Ja.
Weiß ich noch,
wie du mich getriezt hast.
Genau.
Mehr
hast
Schreien. Gesagt, so, hier
wir
ist
brauchen
die Rasierklinge.
Mehr
Method Acting.
Genau.
Jetzt mach mal.
Wir brauchen mehr echten Schmerz. Du, ich kauf's noch
ich
nicht, Andreas.
Ich muss das Blut hören, hast du gesagt.
Leute nochmal. Genau, so war das. Ja, also Comics begleiten mich und uns ja irgendwie auch, wie wir gerade feststellen, beide. Und das ist ja vielleicht auch wirklich das Besondere in dieser Folge, die wir heute besprechen, dass dieses Thema einfach mal eigentlich sehr detailreich beleuchtet wird, kann man ja vielleicht sagen, ne?
Ja, ich finde ja bei diesem Hörspiel hier, bei den Comic-Dieben, ich finde die Atmosphäre wirklich gut, aber ich muss sagen, ich kann jetzt nicht so viel mit diesem Setting dieser Comic-Börse anfangen.
Okay.
Ich finde das so ein bisschen, ich finde das eigentlich ganz schön, dass es sich so konzentriert und ich finde es auch akustisch wirklich ganz toll eingefangen.
Ja.
Aber was ich natürlich hier vermisse, und das ist ja auch ganz klar, es ist eine Crimebuster-Folge, es gibt wenig, also es gibt hier in der Geschichte überhaupt kein einziges Rätsel und es gibt auch keinen Geist und auch kein Monster, das ist ja schon wieder etwas vorbei.
Ja.
Es ist eine Crimebuster-Folge. Deswegen, die Comic-Diebe finde ich soundtechnisch und von den Sprechern her sensationell. Und das entschädigt mich dann wieder so und versöhnt mich so ein bisschen.
Interessant, also da sind wir uns total einig. Ich war jetzt gespannt auf dein Urteil, das ging mir auch so. Und ich war baff, dass wir in der Sommerpause, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. So
viele Leute finden die Folge
mit
sensationell.
Geil, ihr besprecht das endlich.
Genau,
meine Lieblingsfolge endlich. Und ich hatte die dann im Sommer auch mal gehört und dachte auch so, ach naja, gut, zum Einschlafen funktioniert das ist tatsächlich ganz gut. Aber aus den gleichen Gründen bin ich dran geblieben, weil ich diese Atmosphäre so toll finde und einfach die Umsetzung sehr besonders. Und dann gibt es natürlich sehr viel kleine Details und auch ein paar große, die wir uns jetzt richtig vorknöpfen. Aber vielleicht erstmal, wie immer, wir haben es nicht vergessen, den Klappentext. Auf der Intercomic-Con werden Comics von unersetzlichem Wert gestohlen und die drei Fragezeichen stehen unmittelbar daneben. Sie versuchen, den Fall aufzuklären, doch es erscheint zunächst unmöglich, den Dieb zu finden. Dann aber ergibt sich eine Spur. Sofort reagiert der Dieb und Peter entgeht nur ganz knapp einem tödlichen Anschlag. Ja, plitschplatsch, sage ich nur, der Peter fällt vom Balkon.
Du hast jetzt irgendwie interessant, du hast, also im Klappentext steht es ja genauso.
Ja.
Aber Passetti,
richtig,
der redet dann von den Intercomic-Con.
Hat mich auch total verwirrt, dass
ich
das
dachte,
so.
Das heißt die Con.
Die Con. Ich würde heute auch die Con sagen. Vielleicht war das damals noch so ein bisschen unklar, aber das zieht sich ja durch. Genau, Passetti, gendert
ich
das
glaube, dass die Übersetzerin den Konvent im Kopf hatte. Und
Konvent,
nicht die,
natürlich.
Ja, ja.
Genau, weil wir würden
den
heute.
Konvent.
Ja, richtig.
Sind nun auch schon wieder ein bisschen her.
Also, die Comic-Diebe, Andreas, hast du ein paar Facts für uns zu dieser Folge?
Ja, ich habe Facts. Und zwar folgende. Also, Funny Business heißt die Geschichte im Original von William McKay.
Mhm.
Und das ist ein Autor, den wir bisher noch gar nicht hatten. Der ist 1988 von Random House in Amerika angefragt worden, weil er zuvor sehr erfolgreich für die Hardy Boys, also für die Konkurrenz, geschrieben hat. Und Comic-Diebe ist die einzige reguläre Geschichte von ihm für die drei Fragezeichen. Er hat noch ein zweites Buch geschrieben, Shoot the Works. Das ist eine Geschichte, die auch im Kosmos der drei Fragezeichen spielt. Und zwar in der Paintball-Szene.
Mhm.
Aber dieses Setting war dem deutschen Verlag dann irgendwie anscheinend zu speziell und angeblich auch stellenweise ein bisschen zu verstörend und gewaltverherrlichend, wurde dann gesagt.
Was haben die denn da gemacht? Mit Paintball ins Gesicht geschossen?
Naja, die greifen dann zu den Waffen, also zu diesen Paintball-Geschichten und dann schießen die dann um sich. Und deswegen hat man sich entschieden, Shoot the Works nicht rauszubringen.
Ja.
War dem Verlag dann doch ein bisschen zu heiß. Es gibt aber eine Fanübersetzung davon und die kann man im Internet finden, glaube ich, wenn man ein bisschen sucht. In den USA ist dieses Buch erschienen 1989, sehe ich hier gerade, genau. Und als Hörspiel in Deutschland am 26. November 1990.
Genau.
Das sind die Facts.
Richtig, wir sind also dann in den 90er Jahren und wenn man die Original Abmischung hört, wie ich es auch getan habe, merkt man dann am Anfang, ja, wir haben wieder diese Zwischenmusik Piper Beta von Manuel Backert.
Genau.
Und das ist tatsächlich jetzt das letzte Mal, dass diese Musik als Intro verwendet wurde. Danach.
In der nächsten Folge haben wir dann
Vocoder.
Da haben wir die Vocoder-Melodie.
Ja. Ja, und wir werden hier direkt reingeschmissen auf diesen Comic-Con, die Intercomic-Con, wo die drei Fragezeichen in Comic-Kisten wühlen. Und ich würde sagen, wir hören hier gleich mal in den Anfang rein und kriegen ein bisschen Atmosphäre mit.
Hallo, hallo, willkommen zum Intercomic-Con. Ich bin Axel Griswold. Schmeiße den verrückten Laden hier. Na, kann ich was für euch tun?
Ja, wir wollen hier Comics verkaufen. An wen wenden wir uns denn da? Oder geht es nur in den Läden in der Stadt?
Oh, ihr könnt es an jedem Stand versuchen. Überall wird gehandelt. Aber der größte ist der von Kamikaze Comics. Der Stand ist gleich dort drüben. Aber es gibt natürlich auch einen Kamikaze-Laden in der Stadt. Mit einer riesen Auswahl.
Hey, bevor ihr reingeht, müsst ihr bezahlen.
Genau. $10 pro Tag und Nase. Dafür gibt's einen schönen Stempel auf den Handrücken.
Okay, also $30 für uns.
So, okay. Also der Stempel. So. Zweimal. Und dreimal. Okay, jetzt.
Das hätte sich nicht für möglich gehalten. Seht euch das bloß mal an. Die Halle ertrinkt ja förmlich in Comics.
So viele Comichefte auf einen Haufen habe ich ja noch nie gesehen. Und die Fans laufen in den Masken ihrer Comichelden herum. Der da drüben hat sich als Frosch verkleidet.
Ja, also hier ist wirklich was los. Bob wundert sich über das Cosplay, was da stattfindet, wie man heute sagen will. Die Fans laufen hier in Masken ihrer Comichelden rum. Komisch. War damals wohl noch was Besonderes.
Ja, natürlich. Aber was ich wirklich echt super finde, gerade hier wirklich die Hintergrundgeräusche auf dieser
total.
Messe. Überhaupt in der ganzen Folge, da hast du Stimmengewirr in der Menge, die Schritte, das Blättern in den Heften, die Kartons, die hin und her geschoben werden. Und man hat wirklich das Gefühl, da sind hunderte von Besuchern, das ist akustisch wirklich sehr, sehr toll gebaut. Und gerade beim Auftritt dieser einzelnen Figuren, das ist jetzt nicht alles immer so langweilig im Vordergrund, sondern unterschiedliche Perspektiven. Und was ich toll finde, du hast hier auch akustische Alleinstellungsmerkmale, anhand derer man sich an die Figuren heranwagt und man sie dann auch identifizieren kann, selbst wenn die überhaupt nichts sagen. Mhm. Ganz besonders irre finde ich das hier bei diesem Axel Griswold, dieser Messechef.
Ja.
Helgo Liebig ist es übrigens.
Mhm.
Der tauchte irgendwann Ende der 80er öfter bei Europa auf, immer so kleinere Rollen.
Ja.
War dann auch, glaube ich, später noch beim Poltergeist dabei. Da war Ethan Easton und dann war er noch beim brennenden Schwert dabei.
Mhm.
Bei Griswold denkt man wirklich, habe ich auch gedacht jetzt beim Hören, der läuft im Taucheranzug rum, in so einem Neoprenanzug. Ständig quietschen da seine Schuhe, ist ja auch wichtig.
Wichtig, ja, deswegen.
Weil Justus ja anhand der Schuhe dann später auch den Fall auflöst.
Richtig.
Aber im Skript hat Francis das auch explizit vermerkt, da hat er geschrieben, Sohlen von Axel Griswold sollen quietschen.
Ja.
Toll gemacht vom Sounddesign, definitiv. Mhm. Finde ich super.
Genau. Und dann haben wir ja noch den heimlichen Star der Bobcast Live-Tour hier im Hintergrund versteckt.
André Minninger.
Habt ihr es gehört, ja? Den hört man da tatsächlich ziemlich deutlich, wenn die Fans sich da im Hintergrund.
Nach dem Satz von Peter, denkt dran, was wir, dass wir nur $21 bezahlt haben. Hört man André Minninger, das steht hier nicht, aber ich habe es erkannt, sagt er, das ist viel zu teuer, was sie da haben. Das ist André. Ja, sehr schön.
Wie man ihn kennt. Genau. Aber das ist wirklich, sorgt dafür, dass man so verschiedene Layers hat. Also man hat ein ganz tolles Bild sofort, wie du gesagt hast, weil man die alle vor sich sieht.
Du hättest da ja auch einfach eine Konserve nehmen müssen.
Ja, genau.
Aber da hat man sich wirklich die Mühe gemacht, das wirklich nochmal aufzunehmen und das ist schon wirklich schön.
Finde ich auch
toll. Das merkt man, das ist liebevoll gemacht.
Und es zieht sich so, finde ich, vom Sounddesign mit dieser Detailreiche durch die ganze Folge.
Ja.
Das finde ich super. Wir steigen dann hier ein, wir werden Zeuge, wie der Händler da irrwitzige Preise aufruft, weil er am Mr. Rottweiler nicht verkaufen will. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hören Sie zu, Demet. Ich sage 450.
600.
Und das Heft ist mit $450 ausgezeichnet.
Und nun kostet es eben 600.
Na schön, dann also 600.
Sie haben zu lange gezögert. $700.
700. Was soll denn das? Wie weit wollen Sie den Preis denn noch hochtreiben?
So hoch, wie es geht. Damit Sie nicht kaufen. Haben Sie es noch nicht kapiert, Mr. Rottweiler? Ich verkaufe Ihnen nichts, klar?
Ach, Sie können mich mal.
Ja, hier hören wir Dan Demento oder auch Madman Dan. Das ist dieser Comicverkäufer mit eigenem Laden. Der heißt Madman's Dan, Madman's Dan Comicland, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Oder Madman's Dan Comicland. Und der Sprecher ist Peter Heinrich. Und den finde ich ja wirklich echt super. Ja. Ein ganz toller Sprecher, der war bei den Karussell-Hörspielen die Stimme von Asterix übrigens. Ah, da sind wir jetzt schon wieder bei den Comics.
Genau. Mhm.
Der war leider nur noch ein einziges Mal bei den drei Fragezeichen dabei, bei den Musikpiraten, glaube ich. Und der ist dann leider 1998 mit 51 Jahren verstorben. Muss man sich vorstellen, bei den Aufnahmen war der jetzt also circa 43 Jahre alt. Ach. So klingt der ja überhaupt nicht.
Okay. Mhm.
Klingt viel älter, eine super Charakterstimme, klingt wirklich schön kaputt und heiser. Und was der auch macht, der zieht die Sätze immer so zusammen, liest über den Punkt rüber, ignoriert, das hat ja Passetti auch immer gemacht, ignoriert die Satzzeichen komplett, aber ist immer stimmig, immer lebendig. Und das Tolle ist, wenn du als Schauspieler so eine Stimme hast und dann auch richtig besetzt wirst, dann musst du einfach nur den Mund aufmachen und wissen, was du sagst. Und dann funktioniert das wunderbar. Und auch sehr schön natürlich im Schlagabtausch mit Rottweiler. Mhm. Und das ist Rainer Brönnecke. Übrigens Johann der Köhler aus der Silbernen Spinne. Klingt hier auch wieder völlig anders. Der Vater von Stefan Brönnecke. Und der ist wunderbar muffig und abgehangen. Also zwei Typen, die besser hätten gar nicht besetzt werden können. Und das ist großartig, ist toll.
Ja, das finde ich super. Und natürlich malen die das auch fantastisch aus, diesen Beef, den es da gibt zwischen den beiden Rottweiler als...
Und du siehst sie vor dir.
Ja, total.
Genau, diese Typen irgendwie mit so vergammelten Lederjacken, so wie man sich die vorstellt, jetzt nicht unbedingt die Haare so gewaschen. Es passt.
Das stimmt.
Total.
Und diesen großen Brillen aus dem Jahrzehntenwechsel 80er auf 90er, diese riesen
gelbe Fingernägel.
Genau. Alles riecht nach Zigaretten. Und wir kriegen natürlich mit hier Rottweiler, ja, ein Redakteur eines der größten Comic-Fachzeitschriften. Also hier ist auch ein bisschen so ein Machtgefälle drin und was in der Szene schon toll ausgespielt wird, dieses Hochhandeln, was die drei Fragezeichen dann mitbekommen. So, und jetzt, Andreas, spannend. Ich habe dir gesagt, wir haben viele Hörermails bekommen im Vorfeld schon zu dieser Folge. Alle Leute freuen sich total, dass wir die Folge besprechen. Und hier kam jetzt eine von Lukas. Und die bezieht sich jetzt mit einer Frage auf die nächste Stelle, in die ich gern unbedingt gleich mal reinhören möchte. Lukas schreibt nämlich: Hallo lieber Bobcast, Folge 49, meine absolute Lieblingsfolge, und ich habe diese bestimmt schon mehr als 100 Mal angehört. Am besten gefällt mir die Atmosphäre, die geschaffen wird, also wie uns auch, die volle Comichalle und dieser etwas außergewöhnliche Fall. Zwei große Fragen habe ich allerdings und ich hoffe, ihr könnt diese beantworten. Und jetzt kommt es, als das Fun-Fan Nummer 1 gestohlen wird, sagt jemand: Macht mal Platz für das blutrote Phantom. Es hört sich für mich so an, als ob dies von Andreas Fröhlich gesprochen wird. Aber mir war unklar, warum, da ja bis jetzt noch nicht er weiß, wie das blutrote Phantom aussieht. Sollte dieser Satz womöglich jemand anderes sagen oder sagt es jemand anderes? Und es klingt für mich nur wie Andreas Fröhlich. Im Buch steht dieser Satz leider nicht. Hoffentlich könnt ihr mit dem Hörspielskript weiterhelfen. Und dann hat er noch eine zweite Frage, ganz kurz, da kommen wir aber nachher drauf. Warum können die Jungs am Ende eine Gruppe Schlägertypen verprügeln? Diese müssen doch viel älter und stärker sein als die drei Fragezeichen. Das klären wir nachher. Aber jetzt erstmal dieser Satz.
Ja, das ist eine super Frage, weil das ist ja, glaube ich, nicht nur ihm aufgefallen, sondern auch ein paar anderen Leuten, wie ich mitbekommen habe. Also er sagt nicht blutrotes Phantom, sondern Bob sagt wirklich: Mach mal Platz für das rote Phantom.
Richtig.
Und das stimmt auch, man versteht den Satz nicht so, weil er wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissen scheint. Und eigentlich hätte Bob den Satz auch weglassen können, denn der Erzähler taucht ja auch kurz danach auf und erklärt alles. Hätte man auch die Geräusche, hat Francis das auch geschrieben, hier steht zum Beispiel: vier kleine Explosionen, Tumult, Kampfgeräusche, das hätte man noch ein bisschen mehr hören müssen, auch die Schreie ein bisschen dramatischer darstellen können. Das hatte sich Francis nämlich so vorgestellt. Das hört man dann aber gar nicht. Im Buch, und jetzt kommen wir eigentlich auf die Antwort der Frage zu sprechen, wird es auch ein bisschen deutlicher. Da wird nämlich erwähnt, dass Bob die Comics von diesem blutroten Phantom kennt. Da wird dann auch gesagt, dass er früher ganz wild auf diese Comics war und deswegen erkennt er auch das Kostüm wieder. Und eigentlich ist Bob ja an der Stelle sehr höflich. Die stehen da ja um diesen Comicstand und er will eine verkleidete Person, die er dann als rotes Phantom identifiziert, durchlassen. Was er natürlich nicht wissen kann, ist, dass das Phantom die Rauchbomben jetzt zündet und die Comics klauen will.
Richtig.
Steht aber so im Skript und ich habe es auch so gemacht.
Super, wunderbar. Genau, haben wir es geklärt, Lukas. Ich hoffe, du bist zufrieden. Und genau dann passiert ja tatsächlich der Auftakt zum eigentlichen Fall. Denn, wie Demento sagt, er hat mich bestohlen, das Rote Phantom. Und zwar das Exemplar von Fanfun, Ausgabe Nummer 1 und auch noch andere Hefte. Und somit kommen die drei Fragezeichen zu ihrem Fall. Und was ich sehr schön fand, ist diese kleine Nuance hier mit den Visitenkarten.
Hier, unsere Karte.
Die drei Detektive? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews? Moment mal eben. Da habe ich doch... Ja, hier.
Nicht zu fassen, er hat unsere allerersten Visitenkarten.
Aber sicher. Sammlerstück bringt 1,75.
Was? Sie verkaufen die Karten?
Warum nicht? Manche Leute sammeln eben sowas. Schön. Ihr löst also rätselhafte Fälle? Das kommt mir gerade recht. Bringt mir meine Comics wieder und eure eigenen dazu. Dann zahle ich euch 800 für alle Hefte.
Abgemacht.
Ja, die Visitenkarte, das ist natürlich wirklich eine wunderbare Selbstreferenz, sehr schön. Die sind jetzt also auch die drei Fragezeichen in Los Angeles anscheinend bekannt, denn genau da findet ja diese Comicmesse statt, in einem Hotel. Übrigens, die sind dahin gefahren mit Peters neuem Auto, ein Impala.
Aha.
Impala heißt es, Impala? Impala?
Beides geht.
Hat er jetzt jedenfalls ein neues Auto. Hat er jetzt auch eine Autowerkstatt und bastelt da immer an Autos rum. Visitenkarten habe ich dir ja gezeigt, Kai. Ich habe ja auch immer eine Visitenkarte.
Du hast eine dabei. Im Portemonnaie, das finde ich sehr schön.
Die habe ich von einem Fan mal bekommen.
Bringt 1,75 Dollar. wobei deine wahrscheinlich jetzt noch mehr wert ist, weil die ist getragen am Gesäß von Andreas Fröhlich. Das muss eine Wertsteigerung
mit sich bringen. Bob Andrews Visitenkarte.
Ja, das fand ich auch aber eine schöne Referenz hier drin in der Story, dass man auch merkt, ah, es gibt vielleicht sogar ein paar drei Fragezeichen-Fans, die auf der Intercon da rumlaufen.
Sich freuen. Aber die Szene ist eigentlich auch wirklich schön, wie Dan Demento dann eben auch wirklich so ein bisschen die Hintergründe dann noch beleuchtet und ganz am Ende dieser Szenenabschluss wunderbar dramatisch von diesem Dan Demento, wie er dann sagt, fast unersetzlich und dann kommt dieser Tusch und das ist schön gemacht. Da entsteht auch wirklich Spannung, obwohl nichts passiert und es ist toll.
Genau, das fand ich auch sehr schön. Und dann nähert sich ein kleiner Junge.
Hey Leute, seht mal, was ich ergattert habe. Eine Originalskizze vom blutrunden Phantom von Steve Trash und das für nur 70 Dollar.
Tatsächlich, Kleiner? Lass doch mal sehen. Ach ja, ich kaufe dir die Skizze ab. Für 100 Dollar.
Ich will aber nicht verkaufen.
Ach nein? Na, dann nehme ich sie so.
Hey, was soll das?
Da hast du 100. Schönen Dank auch.
Sie haben die Skizze zerrissen.
Na und? Jetzt verbrenne ich sie auch noch.
Verbrennen? Sind Sie verrückt?
Junge, das ist Steve Trash. Der darf seine eigenen Bilder verbrennen, wenn er will.
Sie sind Steve Trash? Oh, bitte geben Sie mir ein Autogramm auf meinen Katalog.
Also, Leonard Malig als kleiner Junge, als kleiner Comic-Fan. Sensationell finde ich das, wie der das macht.
Unglaublich. Oder? Der war damals 11 Jahre alt, der Sohn von Holger Malig, unserem Inspektor Kotter. Und mittlerweile muss man sagen, Leo Malig ist die Stimme von Chris Pratt, also Guardians of the Galaxy und Jurassic World. Und die Stimme von Christoph in der Eiskönigin.
Ah, ja.
Und auch die Stimme von Elrond in der Herr der Ringe-Serie. Und dann auch der Hammer, die Stimme von Pennywise aus den beiden S-Filmen.
Oh, den neuen,
Das,
wow.
Das ist Leo Malig.
Bill Skarsgård.
Ein ganz großer Sprecher, auch ein ganz toller Dialogbuchautor und Dialogregisseur. Hat schon, macht ganz viele Sachen auch für Disney. Ich glaube, der hat so Soul auch gemacht, zusammen mit Anna.
Ah, ja.
Sehr angenehmer Kollege, wirklich auch, und das ist ja auch toll, der hat ein ganz fantastisches Gehör. Der hört wirklich jede noch so kleine Nuance und arbeitet unglaublich toll mit einem. Also es gibt ja dann so Leute, die einen dann so machen lassen und dann eigentlich immer nur rumgrummeln und auch keine Idee haben. Aber Leo ist wirklich ein ganz, ganz toller Regisseur.
Ja, und hat hier, finde ich, echt eine Intuition. Also Kindersprecher haben wir ja schon
in einer seiner ersten
viel
Rollen
drüber gesprochen.
Unglaublich
ne?
präzise.
Finde ich auch.
Ja, und das ist ja gar nicht so leicht. Der muss ja unterschiedliche Stimmungen spielen. Also erstmal die Freude, dass er die Skizze ergattert hat. Ja, und dann der Schock, dass die jetzt zerrissen wird. Genau. Ja, und dann die Überraschung, dass vor ihm jetzt plötzlich sein absolutes Idol steht, von dem er dann unbedingt ein Autogramm haben möchte. Und das innerhalb von ein paar Sätzen, wie er das spielt, das hätte ich damals als Elfjähriger, wie wir wissen, nicht so hinbekommen. Aber
du hättest dein Skript zerrissen.
Nein, ich hätte nur rumgestottert.
Ja, nee, aber das ist super auf den Punkt und man fiebert dann auch
aber
richtig mit.
Es ist natürlich, ja, aber er ist natürlich auch ein Schauspielerkind. Ja. Er ist der Sohn von zwei Schauspielern, von Holger und Michaela. Und die können das natürlich auch. Die wissen, wie sowas geht. Und das ist wirklich richtig toll. Mhm,
finde ich super. Auch super. Und dann kommt hier auch die Figur mit dem besten Namen der ganzen Geschichte, nämlich Steve Trash. Der Name ist Programm, wobei nee.
Schreibt sich aber mit E.
Ja, genau. Und zerreißt da also diese Skizze. Ich habe hier gefunden Thomas Naumann. Stimmt das?
Ja.
Da bin ich mir so ein bisschen unsicher.
Ja, das ist ganz interessant. Das steht auch wirklich hier auf dem Deckblatt von Frau Körting. Da steht Steve Trash. Thomas Naumann ist aber dann durchgestrichen. Und der war wahrscheinlich vorgesehen. Ja. Deswegen taucht das auch in den Credits auf. Und dann steht da drüber Michael Griem.
Aha.
Und Naumann ist es definitiv nicht, weil Naumann klingt auch ganz anders. Naumann sprach ja hier diesen Harry Burnside,
ja,
in der Schrullige
Millionär. Richtig, richtig, richtig. Ja.
Und Griem war später dann in Panik im Park, der Bürgermeister Hoover.
Okay. Ja, stimmt. Dann ist das, ja, das macht Sinn. Und wir haben ein Rätsel gelöst.
Das ist Trash. Ja.
Das ist Trash. Genau. Und finde ich auch klasse besetzt, finde ich auch. Passt, ist wieder eine andere Farbe hier in diesem, ja, doch sehr männerlastigen Cast. Aber ich finde, man kann die super auseinanderhalten. Die sind, haben alle tolle, unterschiedliche Haltungen. Und
jeder hat wirklich eine eigene Diktion und es ist super besetzt.
Genau. Und wir erfahren dann sehr bald, dass Steve Trash also hier hoch traumatisiert ist, denn man hat ihn betrogen mit dieser Comicserie. Betrogen und belogen, wie er sagt. Und das wird er nie vergessen. Und Griswold erfährt dann auch eben genau, dass Fan von Nummer 1 gestohlen wurde und die drei Fragezeichen fangen an zu ermitteln. Und zwar, indem sie erstmal gucken, Steve Trash, der wohnt hier auch im Hotel. Vielleicht sollte man dort mal im Zimmer nachschauen. Das machen die drei Fragezeichen. Und ich finde, es kommt zu einer der Highlight-Szenen dieses ganzen
Auf jeden Fall der Schrei von
genau,
Jens.
Genau, also kommt
spektakulär.
Wir gehen jetzt mal mit den drei Fragezeichen und Jens Wawritschek auf den Balkon.
Und jetzt den kleinen Sprung. Hip.
Na los, Peter.
Okay. Schon gut. Alles okay. Na, beinahe wärst du abgerutscht. Wir wollen uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten, Freunde. Ist die Tür zu 318 auf, Peter?
Wenn du meinen Sturz in die Tiefe als Nebensächlichkeit bezeichnest, dann komme ich gleich zurück.
Nicht doch. Das würde unsere Ermittlung unnötig aufhalten.
Also ich geb's auf. Du würdest dich wahrscheinlich immer noch über die schleppenden Ermittlungen aufregen, wenn ich da unten mit zerschmetterten Gliedern läge.
Ganz recht. Das wäre allerdings höchst lästig. Und jetzt weiter. Geh rein.
Ja, ich tu's ja schon gut.
Na endlich. Er ist reingegangen.
Hoffentlich ist Trash nicht gerade auf seinem Zimmer.
Unsinn, Bob. Er ist unten bei den Comic-Fans. Das haben wir doch gesehen.
Just, was ist denn da los?
Peter kämpft mit jemandem.
Ja, tatsächlich.
Ja! Ah! Peter!
Festhalten!
Er ist abgestürzt. Peter!
Peter!
Er ist in den Swimmingpool gefallen. In voller Kleidung. Das gibt Ärger.
Wegen der Kleidung?
Ja, es steht doch extra dran, dass man nur in Badezeug schwimmen darf.
Mann, Justus, du hast Nerven. Ein Glück, dass Peter im Pool gelandet ist und nicht daneben.
Also, ich habe das sehr gefeiert und mir mehrmals angehört. Hier ist einfach so viel Schönes drin.
Peter im Pool
und dann dieser Justus-Satz. In voller Kleidung, das gibt Ärger.
Passetti dann auch später, das muss ich jetzt nochmal kurz einwerfen, der versucht ja dann auch nochmal auf diesen Pool zu sprechen zu kommen und der sagt dann auch Swinging Pool. Das finde ich auch ganz schön. Das taucht dann später auf.
Da aber der Wunschvater des Gedanken. Ja, genau. Nee, das ist super.
Zu der ist
das Gefrotzel da auch zwischen denen, ne? Also das ist klasse.
Aber im Buch, was ganz irre ist, wird diese ganze Szene auf dem Balkon, bevor Peter dann da reinfällt, die wird aus der Perspektive von Peter beschrieben.
Ah, okay.
Und da ist es dann auch wirklich gruselig, weil die Begegnung mit dieser Gestalt, mit Froschmaske, das ist ja Purvis, in dem Zimmer nebenan nicht im Off passiert. Und Francis hat das jetzt umgedreht, weiß gar nicht warum, und Justus und Bob dann auf den Balkon gelassen, ja. Nimmt dadurch aber eben auch ein bisschen die Spannung raus. Und weil natürlich auf dem Balkon im Hörspiel auch irgendwas gesagt werden muss, hat sich Francis dann den Gag mit dem Badezeug ausgedacht. Das taucht im Buch gar nicht auf. Das ist natürlich auch ganz witzig, aber lässt Justus dann auch wirklich ein bisschen bossy erscheinen, so ein bisschen unfreundlich und arrogant rüberkommen, ein bisschen überheblich, aber der Schrei von Jens ist natürlich fantastisch und Olli spielt es auch schön weg, ja. Dann fällt es nicht weiter auf.
Ja, das ist toll, weil er das so beiläufig alles macht, das Arrogante und das Gefrotzel. Ja, ja. Ne? Also was auch einer meiner Highlight ist, dieses, angesichts der vielen Verdienste, die du in unserem Team erworben hast, wollen wir mal nicht weiter aufheben. Also das ist so geil von oben herab, aber reinserviert. Und diese Empörung von Jens, der es da nicht fassen kann. Bob ist da so ein bisschen unbeteiligt, ne? Der hält sich da zurück in diesem Gefrotzel.
Ja, naja, das ist eben auch wirklich wieder eine Crimebuster-Geschichte. Ja. Und Bob spielt in diesen Crimebusters nie so eine richtig große Rolle. Der ist ja wirklich, im Buch wird dann auch erzählt, dass er dann eigentlich wieder irgendwelche Frauen kennenlernt und dann eben mit Sexhändler durch die Gegend fährt. fällt da so ein bisschen ab und ist hier eben auch wie manchmal so ein bisschen der Stichwortgeber.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall geht es dann zum Abendessen, wo es sich ergibt, dass sie mit Dan Demento an einem Tisch sitzen und über Steve Trash reden können. Und wir erfahren nochmal so ein bisschen Backstory auch über diesen Comic, der ja zunächst das graue Phantom in Schwarz-Weiß hieß und wurde dann bunt, und wissen jetzt, okay, Leo Rottweiler hat ihn dazu gebracht, alle Rechte an den Verlag zu verkaufen und machte eine Karriere und Trash stieg aus. Und all das im Hintergrund, lieber Andreas, zu den Klängen der Feldhahn Brothers.
Ja.
Fand ich sehr schön, der Song
Substitution.
Richtig,
genau.
Das fand ich toll, dass die auch da mal wieder singen und man hört sie wieder und wir sind wieder voll.
Der Song taucht übrigens noch eine Folge später auf, auch im verschwundenen Filmstar. Gibt's den Song gleich nochmal auf die Ohren.
Das ist doch toll. Sehr schön. Ich sage es immer wieder, Reunion der Feldhahn Brothers now. Und wir werden es immer erwähnen, wenn sie auftauchen. Dann gibt es auch eine ganz tolle Szene, finde ich, wenn sie mit Rottweiler draußen eine Zigarette rauchen, oder? Das ist auch schön.
Ja, das ist dieser Dialog auf der Terrasse, der von Brönnecke wirklich wieder wunderbar eklig gespielt wird, stinkig und verschwitzt, genau. Und ich finde ja, dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die Insekten, die man im Hintergrund hört. Und Peter und Bob, na Bob sowieso nicht, aber die sagen wahrscheinlich deswegen die ganze Zeit über gar nichts, weil die beiden fassungslos diese Schmeißfliegen beobachten, die diesem schmierigen Rottweiler da um den Kopf fliegen. Das ist wirklich ein akustisches Comic-Zitat. Da müssen wir jetzt mal reinhören. Das ist genial.
Sehr gut.
Ja. Mr. Rottweiler, dürfen wir Sie einen Moment stören?
Nur zu, Junge, was gibt es?
Ich sah Sie bei Dementos Stand kurz vor dem Diebstahl. Finden Sie, dass das Comic-Magazin, für das Sie sich interessierten, eine lohnende Beute war?
Was soll diese Frage?
Meine Freunde und ich stellen für Mr. Demento Ermittlungen an. Hier unsere Karte. Ihre Meinung als Fachmann wäre mir wichtig.
Ich war überhaupt nicht im Saal, als der Dieb zuschlug. So ein Idiot von der Comic-Szene holte mich aus dem Saal raus.
Einer aus der Szene?
Ja, Frank Hahn. Wir nennen ihn den Spinner. Nebenan sollte ein Film aufgeführt werden. Es gab Schwierigkeiten mit dem Projektor. Axel Griswold bastelte daran rum und dann kam Kahn und ging mir mit seinem Gequassel auf den Geist.
Ja, mich juckt's jetzt auch schon überall, Andreas. Vielen Dank, dass du das nochmal erwähnt hast.
Ich konnte mich gar nicht auf den Dialog konzentrieren. Aber das ist auch wieder sowas. Du bist plötzlich in einem Raum und du merkst, es ist irgendwie gut, aber du weißt nicht warum. Und das liegt an den Sounds. Du hast sofort eine Atmosphäre und es ist ganz, ganz speziell. Und es tun sich sofort Bilder auf.
Ja, genau. Nun, wie geht's weiter? Das fragt sich auch Peter. Ich habe keine Ahnung, wen wir verdächtigen sollen. Trash vielleicht? Die drei Fragezeichen spekulieren und werden dann aber unterbrochen. Denn, wie Bob sagt, da kommt ja deine blonde Schönheit, Justus. Und wir wissen genau, wen er meint. Nämlich Rainy Fields. Und die müssen wir jetzt auch mal hören.
Hallo.
Oh, du bist doch einer von den Jungs, die nach den gestohlenen Comics fahnden. Ihr seid das Tagesgespräch, besonders seit dein Freund im Swimmingpool landete.
Ja, das... Etwa zu der fraglichen Zeit, als der Diebstahl verübt wurde, befandest du dich in unmittelbarer Nähe des Tatorts.
Wie bitte?
Ich meine, Dan Dementos Stand. Ich konnte dich persönlich beobachten. Ich meine, ich habe dich gesehen.
Beobachtet haben mich wohl alle möglichen Leute. Diese Maskerade ist ja wohl auch kaum zu übersehen. Ich weiß auch nicht, wo ich den Mumm nahm, an diesem Kostümwettbewerb teilzunehmen.
Du wirkst fantastisch attraktiv. Ich meine, super siehst du aus.
Tönst du immer so mit anschließender Übersetzung in normale Rede?
Ja, das ist mein erstes interstellares Interview.
Na schön. Also, den Straftäter konnte ich nicht observieren. So heißt es ja wohl amtlich.
Ja. Mein Gott, was für ein toller Name, oder? Verregende Wiesen. Im Buch wird dann sogar gesagt, eine Vision in Blau und Gold mit hautengem Badeanzug.
Oh,
da ist Justus natürlich wirklich zum ersten Mal sprachlos, stottert sich dann einen ab. Und das macht Olli großartig, finde ich. Und wir erleben Justus jetzt wirklich so, wie wir ihn noch nie zuvor erlebt haben. Ziemlich unbeholfen, obwohl er hier auch noch ganz kurz diesen Joke macht mit dem interstellaren Interview. Ja. Hast du das verstanden?
Das habe ich nicht wirklich verstanden. Also ich dachte, es ist ein bisschen so ein schlechter, cringiger Gag, den er versucht, weil er so nervös ist, aber vielleicht gibt es da noch...
Ich habe das auch zuerst nicht verstanden und dann wurde mir klar, aha, okay, das bezieht sich nämlich auf diesen Cosplay-Namen von dieser Rainy Fields.
Ah, okay.
Stellara Stargirl.
Okay, ja, natürlich. Das wurde ja auch erwähnt im Hörspiel, aber es ist schon ein bisschen eine Weile her, ne? Das
hat man. Stellara Stargirl. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ist Stellara nicht eigentlich ein Mittel gegen Schuppenflechte?
Vielleicht ist das ihr Anti-Schuppenflechten-Cosplay, wer weiß es. Hätte eigentlich Justus.
Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
Das wäre doch auch schön, wenn Justus das gesagt hätte. Du sag mal, ist das nicht ein Mittel gegen
Er stottert deswegen, weil die Dame wahrscheinlich etwas unreine Haut hat.
Das kann sein. Aber hier, sag mal, Andreas, du hast das Skript vor dir liegen. Eine Sache hat mich auch ein bisschen irritiert. Rainy sagt ja, tönst du immer so? Steht das im Skript? Das ist doch meines Erachtens Schweizerdeutsch. Also auf Schweizerdeutsch.
Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt auch sofort geändert. Mhm. Als Sprecherin hätte ich gesagt, das liegt mir nicht so. Aber das steht so im Skript. Und das wird ja von Xenia Hai gesprochen. Toller Name übrigens auch, passend zu Rainy Fields. Und die soll 16 sein. Die klingt hier, finde ich, ein bisschen zu jung. Trotzdem funktioniert das, weil die Rolle im Gegensatz zum Buch nicht so groß ist. Im Buch hat Rainy Fields dann auch mehr Tiefe, weil Justus anscheinend wirklich in sie verliebt ist. Der kann sich dann innerhalb der Geschichte auch überhaupt nicht auf den Fall konzentrieren, weil er immer über Rainy Fields redet. Gibt's dann auch sogar noch eine Szene, in der er sie rettet. Mhm. Aber natürlich, in wen ist sie dann in Wirklichkeit verliebt?
Oh mein Gott, lass mich raten. Na, natürlich, das beliebteste Fragezeichen. Bob Andrews.
Wie soll es anders sein? In Bob. Genau, ein ganz großes Drama für Justus.
Ach, ja.
Und am Ende stellt sie dann fest, dass Justus doch ganz nett ist. Und sie muss ihm dann aber leider beichten, dass sie in Portland, Oregon wohnt und das sei dann für eine Fernbeziehung einfach zu weit. Schön ist aber der allerletzte Satz im Buch, kann ich jetzt schon mal erzählen, da fragen ihn dann Peter und Bob, was er dann mit dem Geld von den Comics anstellen möchte und Justus antwortet dann ganz melancholisch, im Original, I'm going to spend it on a rainy day.
Schön.
Und deswegen gibt's wahrscheinlich in diesem Hörspiel auch keinen Abschlusslacher. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Und deswegen, weil Xenia Hai natürlich eben etwas jünger ist, hat sie sich nicht getraut zu sagen, oh, kann ich nicht was anderes sagen. Sie hat da ordentlich das abgelesen, was da steht. Mhm. Deswegen sagt sie tönt, was natürlich vielleicht wirklich ein bisschen seltsam ist.
Und dann gibt es ja hier an dieser einen Stelle, und da hören wir einfach mal ganz kurz rein, noch finde ich, ich habe sie eindeutig erkannt, einen wunderschönen Cameo von Frau Körting als Rainys Mutter.
Aber ich weiß nicht, ob er durch die Tür verschwunden ist.
Rainy, kommst du bitte mal?
Oh, entschuldige, meine Mutter ruft.
Rainy. Ja, oder eindeutig.
Das ist Heike Diener auf jeden Fall, genau, das stimmt, das steht. Zwar nicht so im Skript, aber man erkennt sie sofort. Dann trifft Justus übrigens Rainy ja nochmal am Pool. Im Buch erkennt er sie nicht sofort, weil sie diese Cosplay-Perücke nicht trägt, die sie eigentlich immer tragen soll, weil sie eine Eislaufmutter hat.
Okay.
Die Mutter möchte dann, dass sie wirklich ein Star wird und möchte eine Berühmtheit aus ihrer Tochter machen. Und die Mutter denkt, dass dann auf der Messe und im Hotel immer irgendwelche Talentscouts rumlungern, um junge Starlets zu entdecken. Und deswegen soll sie sich nicht ohne Kostüm zeigen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass im Buch diese Informationen drin sind. Die Figur von dieser Rainy Fields hier aber im Hörspiel nicht so viel Profil bekommt, dann eigentlich viel oberflächlicher wirkt und naiver, was aber vielleicht auch ein bisschen an der jungen Stimme von Xenia liegt. Obwohl sie das sehr schön spricht, finde ich.
Aber spannend, dann hat die Mutter also auch eine größere Rolle im Buch nochmal. Das ist ja auch ganz interessant, weil man dann noch so ein bisschen mehr miterzählen kann. Also ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, das ist eigentlich total spannend, dass da so eine Love Story erzählt wird, die auch im Buch noch wesentlich komplizierter zu sein scheint, eben mit dieser Bob, also mit einem Split zwischen Justus und Bob fast bringt sozusagen. Und was ja auch...
Ja, das liegt auch daran, weil sich der Autor William McKay sehr mit Justus identifiziert hat. Und der hat gesagt, er muss irgendwas aus der Figur machen. Und dann hat er eben diese Love Story da.
Und das ist ja sozusagen auch eine Herangehensweise bei den Crimebuster, dieses langsam erwachsener werden und auch das, was man sich, wenn man sich mit den Fragezeichen beschäftigt, immer wieder. Wie kann das weitergehen? Wie entwickelt sich diese Beziehung zwischen denen weiter? Wie funktionieren die vielleicht später als Erwachsener.
Ohne, dass du immer alles nur wiederholst.
Richtig, genau. Und das ist ja etwas, und jetzt habe ich wieder eine grandiose Überleitung konstruiert, Andreas, was wir ja in anderer Form in Kosmos der drei Fragezeichen tatsächlich mal ausgelotet haben, nämlich in Comicform. Und wir haben jetzt hier ganz spontan einen Gast, nämlich den Autor dieses Comics und vielen anderen, Christopher Tauber. Da ist er, gute Christopher, hallo.
Gruß in... Gute Kai, gute Andreas,
schön. Grüß dich. Hi, in die Heimat, muss man ja sagen. Wir kennen uns ja auch ein bisschen, du bist ja auch ein Frankfurter oder zumindest ein Hesse, ne?
Richtig, genau. Ja, also auch in Frankfurt geboren, tatsächlich echter Frankfurter.
Siehst du mal, wie ich? Wunderbar, genau, sehr schön. Ja, und seit 2015, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, illustrierst du die Graphic Novel-Reihe der drei Fragezeichen. Später dann auch als Autor, also mit anderen Illustratoren und Illustratorinnen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit dem Kosmos? Hast du dich da aufgedrängt oder kamen die auf dich zu?
Nee, also ich habe zwar auch als Frankfurter eine Zeit in Stuttgart, wo ja quasi der Kosmos Verlag ansässig ist, gelebt. Habe da auch schon drei Fragezeichen gehört, natürlich. Aber ich habe das nicht in Verbindung miteinander gebracht und habe die in Ruhe gelassen. Die kamen irgendwann auf mich zu. Tatsächlich mit, weil ich vorher eben schon ein paar Comics rausgebracht hatte und sie waren auf der Suche nach einem Illustrator, einem Comiczeichner für ein Experiment, mal eine Graphic Novel mit den drei Fragezeichen zu machen.
Ah, das war deren Idee. Ah, okay.
Richtig, genau. Also es war die damalige Redakteurin Anja Herre, hatte vorher auch bei EHAPA gearbeitet in der Comic-Abteilung. Die waren damals auch noch in Stuttgart, bevor sie nach Berlin umgezogen sind. Und sie hatte das, glaube ich, mit auf den Plan gebracht. Und ich meine, dass die drei Fragezeichen Kids auch ein bisschen verantwortlich dafür waren, weil da gab's schon Comics mit. Und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, naja, dann lassen wir das doch der Hauptserie vielleicht auch mal angedeihen und haben so eine Art Casting gemacht. Also haben diverse ComiczeichnerInnen angeschrieben und gefragt, ob sie nicht bei so einem bezahlten Pitch mal mitmachen wollen. Gab dann die Aufgabe, dass man eine Szene aus dem Gespensterschloss illustrieren sollte und natürlich, wie man die Jungs zeichnen würde.
Ja.
Und das war dann wirklich so ein bisschen wie Kosmos sucht den Superzeichner mit einem Recall und kannst du vielleicht die Illu noch mal machen. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts von denen gehört.
Mag man immer sowas, ne? Lange warten auf solche Sachen. Geil.
Ja, ich hatte das auch gedacht, so, ey, das ist ja also zu fantastisch, wenn das jetzt passieren würde, dass ich die drei Fragezeichen zeichnen darf.
Ja.
Und hatte natürlich auch so ein bisschen dann, als ich den Zuschlag bekommen habe, natürlich diesen Respekt, ne, das zu sagen, so, okay, du brichst da mit einem Tabu, weil die drei sind ja Kopfbilder bei den Fans.
Ja, das ist die erste Frage, die auch ich damals hatte. Also du hast ja dreieugige Totenkopf gemacht. Das war von Eva erzählt und John Beckmann, das Dorf der Teufel, Ritual der Schlangen, aber dann jetzt auch Gespensterschloss, die flüsternde Mumie. Und die große Frage ist ja wirklich, das ist ja fast ein Tabu, was du eben schon angedeutet hast. Wie setzt man das um, was wir alle als Kopfkino haben? Also wie wir uns die drei Fragezeichen vorstellen. Wie bist denn du da rangegangen? Ich glaube, ich hätte da irgendwie Writer's Block oder Drawer's Block. Ich wüsste gar nicht, wie ich da anfangen sollte. Wie setzt man die denn um?
Mir ist permanent der Stift irgendwie aus der Hand gefallen oder ich habe ihn nicht mehr gefunden. Also alle möglichen Ideen, um mich vorzudrücken. Nee, ich habe tatsächlich, ich hatte da Bock drauf. Es gab Vorgaben von Kosmos natürlich aus den Büchern zusammengetragen mit Beschreibungen, wie sehen die Jungs aus, ne? Welche Haarfarbe hat Justus, wie groß ist Peter, hat Bob jetzt eine Brille oder nicht? Und die sind dann irgendwie auf Papier geflossen. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich habe nur später festgestellt, als ich mir dann auch das erste Mal eine amerikanische Originalausgabe gekauft habe, dass die ja schon bereits illustriert waren. Dass diese super Illustrationen, die da drin sind, gar nicht so weit weg waren von dem, wie ich sie ja stilisiert habe. Mhm. Ich glaube, der Vorteil beim Comic war, dass wir eine Art Funny-Stil gefunden haben, den ich auch immer weiter elaboriert habe, aber der, sag ich mal, sehr abstrakt ist, also wo man sagt so, okay, das ist jetzt nicht so konkret wie ein realistischer Stil, also es bleibt noch so ein vages, undefiniertes, was es vielleicht leichter macht, sich dem das erste Mal zu nähern, wenn man einfach damit noch nicht vertraut ist. Mhm. Das ist aber natürlich alles irgendwie so Analyse im Nachhinein. Im tatsächlichen Prozess war ich total im Wahn. Den ersten Comic, Traurige Totenkopf, habe ich gezeichnet in fast kompletter Isolation. Und das, was ich dann zusätzlich noch gemacht habe, war, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur 3-Fragezeichen-Hörspiele gehört, während ich das gezeichnet habe, mich vollkommen in the Wahnsinn zu bringen. Und als es dann fertig war, war es auch wirklich so, ich bin rausgegangen vor die Tür und habe gedacht, so, ich muss zurück nach Rocky Beach. Und dann habe ich meinen ersten USA-Urlaub in Kalifornien gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich muss dahin.
Das so kann intensiv jetzt noch nicht sofort war diese Erfahrung, ist ja Wahnsinn.
Absolut,
Ja, klasse, aber du hast, glaube ich, echt einen Punkt, dass es auch ein bisschen der Stil sehr minimalistisch ist eigentlich, wenn man sich das anguckt. Ich habe hier gerade das Gespensterschloss vor mir und dann ein bisschen so eine Projektionsfläche ist auch einfach, wie du sagst, ne? Also, dass wir uns alle...
Beim Gespensterschloss bin ich nicht der Zeichner, tatsächlich. Stimmt, ja. Den hat Ines Kort gezeichnet, also die drei Klassiker, die wir adaptiert haben.
Da
habe ich die Skripts da habe ich die Freude gehabt, auch mal eine Adaption schreiben zu dürfen, in dem Fall für einen Comic. Und bin da, glaube ich, auch nochmal so wirklich tiefer gegangen in, okay, ich muss bei einigen meiner Lieblingsfälle vielleicht doch wirklich nochmal die Buchvorlage lesen und vielleicht doch auch nochmal das Original, weil, ja, darum geht's ja quasi auch bei euch. Nicht selten, die Buchvorlage bietet einfach nochmal eine andere Tiefe, die im Hörspiel natürlich aus Längengründen irgendwie, nicht bei jedem Fall, aber jetzt gerade bei den Comic-Dieben denke ich das auch. Ja, da fehlt einfach noch ein bisschen was, wenn man es dann weiß. Wenn man es nicht weiß, ist die Folge auch super, finde ich. Aber so für mich als Comic-Schaffender und ja auch irgendwo Comic-Nerd sind da natürlich, also ganz tolle Sachen drin, wo ich sage, das ist gut recherchiert. Das ist
überhaupt eine sehr interessante Frage, finde ich immer. Wie gibt's da eine Seitenvorgabe von Kosmos? Wie verteilt man denn die Story eigentlich in so einem Comic? Wie teilt man das dann auf? Wie viel Panels und wie viel Plot wird wo wie untergebracht? Habt ihr da völlig freie Hand?
Nee, also wir müssen, wir dürfen eine gewisse Seitenmenge nicht überschreiten. Mhm. Einfach aus Kostengründen der Herstellung. Und damit müssen wir dann arbeiten und sagen, okay, bestimmte, ich sag jetzt mal 3 Fragezeichen, Klischees wie also die Kartenübergabe, ganz wichtig, die muss ja immer mit drin vorkommen, die sollte nicht zu spät im Fall passieren. Wir brauchen einen Moment, wo die drei über den Fall reden und grübeln, wer könnte es denn sein, so ein Breakdown, wie wir ja vorhin auch schon hatten bei den Comic-Dieben. Naja, also das zu arrangieren, wenn man dann irgendwie den 5. oder 6. Band gemacht hat, ist so ein bisschen wie so ein Muskel, den man trainiert und dann, ich kann es jetzt nicht
aber
genau.
Christopher, jetzt, das ist ja wahnsinnig interessant, aber eine Sache, ich sitze hier und möchte unbedingt mit dir sprechen, weil ich muss dir sagen, ich verneige mich ganz kurz, weil du bist ja auch mitverantwortlich. Du hast das Skript geschrieben zu Rocky Beach, eine Interpretation. Und dieses Ding, da musst du gleich nochmal was darüber erzählen, das hat mich wirklich richtig beeindruckt. Das habe ich mehrmals in der Badewanne gelesen. Ich gehe immer gerne in der Badewanne. Und diese Idee finde ich so fantastisch. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und weil du gerade von Tiefe gesprochen hast, das geht ja richtig tief, dieses Experiment.
Ich muss mich erstmal bedanken. Ja, ich bin natürlich angefasst, wenn Andreas Fröhlich mir dieses Kompliment macht. Das, ja, das nehme ich auf jeden Fall. Da freue ich mich nachher noch ein bisschen länger drüber. Vielen Dank, Andreas.
Nein, das ist auch wirklich ernst gemeint. Ich finde das wirklich ganz toll gemacht. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Also, im Buch selbst ist ja hinten auch so ein Nachwort von mir, da wird es so ein bisschen beschrieben. Das knüpft tatsächlich an diese Reise nach Kalifornien, wo ich halt noch viel über die drei Fragezeichen nachgedacht habe und vor allem halt über die Figuren. Ich mag einfach wirklich alle drei. Die haben für mich sowieso schon eine Tiefe in ihrer Unterschiedlichkeit zueinander. Und ich habe zum einen gedacht, es ist irgendwie ein bisschen unfair, dass die nicht älter werden dürfen, weil es super spannend wäre zu sehen, was diese drei Charaktere, also wie die mit den Widrigkeiten des Erwachsenwerdens umgehen. Und dass wir sie dabei nicht begleiten dürfen, fand ich einfach so ein bisschen unfair, gemein, schade.
Ja.
Und dann war es der Zufall, dass ich an einem Ort war, an so einem Küstenstädtchen in Kalifornien. Das war so richtig restriktiv. Da hast du so richtig gemerkt, hier herrscht so Law and Order. Bin ja auch bekennender Raucher, ne? Wurde mir gesagt, wenn du hier draußen auf der Straße raus und die Bullen fahren vorbei, dann schmeißt die Kippe mal, dann schluck sie lieber runter. Das ist hier nämlich verboten. Du bist
hier komisch angeguckt, ja, okay. Mhm.
Ja. Ja, sogar richtig verboten in der ganzen Stadt. Und dann bin ich abends in eine Kneipe gegangen und das war wirklich wie so ein Speakeasy mit, hier hinten können wir rauchen und saufen. Und ich dachte, das ist, wenn das jetzt Rocky Beach wäre, also weißt du, dieser Bilderbuchort.
Ja, genau.
Und jetzt ist es aber irgendwie, ne, wir haben, wenn wir mal gucken, in Amerika eine Menge Rezessionen gehabt in den 90ern und irgendwie sind diese ganzen schönen Orte, die werden immer unwirtlicher. Und da kam das irgendwie so zusammen. Ich habe allerdings auch, und das geht weit zurück auf meine Fanzine-Zeit, also bevor ich bei einem Comicverlag gelandet bin, habe ich in einem Fanzine, da muss ich so 16, 17 gewesen sein, so Fake-3-Fragezeichen-Fälle mir ausgedacht und die Cover so damals noch vor Photoshop am Computer manipuliert, dass sie so leicht nach Iger Rush aussehen. Und da war ein Fall dabei, brutale Jugend, der vorausschaut, wie sich die drei Fragezeichen 20 Jahre später an Hitchcocks Grab wieder treffen.
Ah, okay.
Und ich glaube, da war der Urknall so ein bisschen im parodistischen.
Da geht's ja, also darum muss man vielleicht wirklich nochmal sagen, für alle, die es nicht kennen, wir sind bei den erwachsenen drei Fragezeichen in Rocky Beach eine Interpretation.
Ne? Also im Hier und Jetzt.
Im Hier und Jetzt. Ja, wir sind, weil wie viele Jahre später? 20 Jahre oder? Weiß nicht mehr genau.
Circa, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Also es ist tatsächlich in den 90ern angesiedelt, weil ich von ausgehe, ne, Ende der 60er waren die irgendwie so 12, 13. Und dann spulen wir mal 25 Jahre nach vorne, dass sie so Anfang 40 sind. Und da wären wir eben in den 90ern, die ja immer noch gefühlt irgendwie jetzt sind, sag ich mal.
Genau. Und das Erwachsene deklinierst du schon sehr durch. Ich bin wirklich auch ein Fan davon, auch wenn ich es nicht so viel in der Badewanne lese wie Andreas. Da müssen doch auch die Seiten werden doch da ganz feucht. Andreas, wie machst du das dann? Sitzt du da so mit ausgestreckten Armen über oder hast du so ein Lesebrett?
Ein bisschen oder so eine Novel dann ein bisschen nass wird und Wellen schlägt. Das gehört ja dazu.
Ja, das gehört dazu.
Ich liebe Bücher, die gelesen aus.
Ja, ja, ich weiß.
Also nichts ist schlimmer als irgendwie saubere Bücher. Du musst die Spuren des Lesens, die musst du mitverfolgen können. Aber Christoph, erzähl noch mal ganz kurz, was ist denn jetzt eigentlich genau für die Leute, die diese Novel nicht kennen, aus Justus, Peter und Bob geworden in deiner Interpretation?
In der Interpretation Peter, sag ich mal, der ist den ganz geraden Weg gegangen und ist mittlerweile arbeitet er bei einer Versicherungsgesellschaft, einer großen Versicherungsgesellschaft und ist damit auch tatsächlich am nächsten dran am Detektiv sein. Mhm. Also er ermittelt da, wenn es um Betrugsfälle geht. Das führt ihn dann auch wieder zurück nach Rocky Beach, weil da ein Fall ist, ein Versicherungsfall, der ein bisschen seltsam anmutet. Er reißt dann diesen Fall an sich und im Zuge dessen nach Rocky Beach und stellt fest, dass Justus dort immer noch geblieben ist. Allerdings nicht als Schrottplatzbesitzer, sondern Justus hat einen kleinen Buchladen.
Und verkauft gebrauchte Bücher. Das finde ich ja ganz interessant, richtig. Weil das würde ich ja eigentlich eher bei Bob verorten. Und ich finde es schön, dass das nicht so ist, sondern anders. Du erzählst jetzt gleich, was aus Bob geworden ist.
Genau, Bob ist auch nah an den Büchern, allerdings an den Drehbüchern. Bob hat es nach Hollywood verschlagen. Er ist wahrscheinlich, er ist der Kreative, sag ich mal, der Truppe und macht sich das natürlich die Nähe zur Filmindustrie zunutze und Hollywood, hat tatsächlich gerade eine Erfolgsserie gelandet im Fernsehen. Man könnte sagen, er ist vielleicht der erfolgreichste von allen, aber wir er, glaube, er steckt auch knallhart in der Midlife-Crisis, weil er seine Agentin vergeblich versucht, dieses Skript über drei junge Detektive zu pushen.
Und Justus erinnert mich so ein bisschen an Russell Crowe.
Genau. Mm, interessant.
So ein bisschen aus dem Leim gegangen und eigentlich ziemlich düster und ziemlich auf den Hund gekommen.
Ja, und du gehst auch wirklich, also ich, apropos, ich bin hier gerade bei einer Sexszene mit Bob auf Seite 60. Ich habe es hier gerade vor mir und Bob hat Erektionsstörungen und so. Es ist ganz schön dark und erwachsen. Also das ist Midlife-Crisis.
Bob hat Erektionsstörungen?
Ja, auf Seite 60.
Total verdrängt.
Bobs Rückkehr nach Rocky Beach ist seiner Sinnsuche geschuldet und die schlagen da zeitgleich auf, wie der Zufall oder der Autor es eben so will.
Was mich noch interessieren würde, ganz kurz, hat sich dann bei dir vielleicht mal irgendeine Filmfirma gemeldet und hat gesagt, das ist ein super Setting, wollen wir das nicht verfilmen?
Tatsächlich nicht nur eine und tatsächlich auch ein etwas bekannterer Schauspieler, der Steve Windolf, der hatte da große Ambitionen. Ich weiß, es gab mal ein Gespräch mit den Verantwortlichen und Lizenzinhabern natürlich, aber das ist nicht weit gegangen. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, woran es scheiterte. Vielleicht ist es auch, manchmal liegt es ja auch auf irgendeinem Stapel. Man weiß nicht, vielleicht greift es ja jemand wieder auf. Mhm.
Spannend. Ja, das ist toll, weil es ist nämlich wirklich super filmisch und wir müssen vielleicht auch einen Shoutout geben an Hannah Wenzel, die ja die Illustratorin ist. Das ist ein ganz toller Strich, schwarz-weiß alles. Es ist richtig ästhetisch gemacht. Und
auch sehr hochwertig produziert, wunderbar gebunden, ganz toll.
Ist wirklich Fortsetzung, Fragezeichen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
Fortsetzung, Ausrufezeichen, tatsächlich in the works.
Ach, wunderbar, noch besser. Sehr
gut. Das erfahren wir hier im Bobcast.
Sehr so schön. Ist das, genau. Christopher, ich weiß ja, dass du auch ein absoluter Fan oder zumindest Kenner dieser Folge bist, die wir besprechen, nämlich die Comic-Diebe. Als Comic-Nerd fühlst du dich da irgendwie repräsentiert an den Figuren? Also ist das eine gute Milieubeschreibung, was da passiert in Buch und Hörspiel?
Ja, total. Also angefangen wirklich so bei diesen einzelnen Playern. Ne? Du hast die Händler, du hast die Künstler und du hast die Redakteure, die Verlage sozusagen und die Fans. Ja. Und viel mehr gibt's da ja gar nicht. Also
und diese ganze super. Atmosphäre auf dieser Convention natürlich, die ist schon sehr realistisch eingefangen, ja.
Was ich übrigens interessant finde, und vielleicht können wir da mal zusammen spekulieren, oder vielleicht wisst ihr da sogar was. Was wissen wir denn über Fan-Fun Nummer 1? Also ich habe mich beim Anhören jetzt immer noch mal gefragt, was ist denn das für ein Comic? Worum geht's denn da? Was macht den besonders? Habt ihr da eine Idee?
Also es steht tatsächlich im Buch.
Ah, okay.
Ja, also der Name weist, glaube ich, schon sehr darauf hin, was es ist. Es ist ein Fanzine, also ein Fanmagazin. Gibt's ja auch nicht nur im Comic-Bereich, sondern auch Musik, Film, Literatur. Damit hat es ja angefangen, dieses Genre aus dem Do-it-yourself-Bereich. Also Leute, die ohne Verlag einfach ein Heft zusammen machen. Und in so einem Fanzine ist die erste Geschichte aufgetaucht, damals glaube ich noch nicht das rote Phantom, sondern ich glaube, das war dann das silberne Phantom, weil...
Das graue, glaube ich, ja.
Oder das graue Phantom, ja, genau. Weil dieses Fanzine, das erfahren wir ja, schwarz-weiß war. Was Sinn macht, ne? Damals hat man das eher kostengünstig so reproduziert und wir erfahren sogar, warum das so abgegangen ist, warum das so ein Erfolg geworden ist. Mhm. Weil die Heldenrolle, es ist ein Superhelden-Comic, aber das Alter Ego, also wer hinter der Maske steckt, das wurde wohl in dem späteren roten Phantom nie aufgeklärt.
Und das ist eben auch ein Grund, warum Bob diese Figur kennt, weil er nämlich auch immer versucht hat herauszufinden, wer steckt eigentlich hinter dieser Maske. Das wird im Buch auch erwähnt. Aber wollen wir nicht jetzt nochmal in eine Szene reinhören? Das
unbedingt, genau. Wir waren ja gerade bei Rainey und Justus sagt dann so schön, es kommt jetzt wieder ein einigermaßen absurdes Element in die Affäre. Fand ich auch einen tollen Satz. Vielleicht gehen wir jetzt mal Richtung Fahrstuhl, wo Justus ja mit einem jungen Mann mit Karton in der Hand zusammenprallt.
Oh, entschuldigen Sie.
Ist okay. Ist ja nichts passiert.
Ja, den kennen wir doch, oder?
Ja, als junger Mann steht hier, aber dann doch etwas älter besetzt. Das ist Michael von Rossbart, der Mann mit den Videokassetten. Unser Mr. Pilcher aus dem Schrulligen Millionär.
Genau.
Hat ja auch wirklich nur zwei, drei Sätze. Und dann geht's weiter. Justus kombiniert, dass der Dieb von diesem Fanfan-Comic zum Personal der Messe gehören muss, da Justus ja seine Hände beobachtet hatte und die hatten keinen Stempel. Und dann treffen sie auf Trash und der ist dann ganz glücklich, weil er so eben einen Vertrag mit so einer großen Vertriebsfirma unterzeichnet hat. Und wird dann aber irgendwie aus seinem Glück rausgerissen und ist ganz geschockt, als er erfährt, dass dieses Heft Fanfan Nummer 1 mit einem Autogramm von ihm versehen sein soll. Und darauf gehen sie dann zu Rottweiler, der dieses Heft an Demento verkauft hat und den wollen sie dann zur Rede stellen. Und hier müssen wir auch nochmal reinhören.
Das war nicht für mich. Ich meine, ich bekam ein viel höheres Angebot von anderer Seite. Fast $2,000. Und so etwas auszunutzen, ist ja nicht verboten, oder?
Sie wollten Mr. Demento also übers Ohr hauen. Okay, so ist das im Geschäft. Aber wer ist diese andere Seite?
Das geht euch nichts an.
Mr. Rottweiler, das Geschäft ist geplatzt. Sagen Sie uns doch, wer hinter dem Comic her war. Es schadet ja niemandem.
Ja, sehr toll gespielt, aber wo sind wir denn da eigentlich? Mir ist dieser Raum nicht so ganz klar.
Ja, den muss man erstmal identifizieren. Mhm. Die Sounds sind auch wirklich interessant. Die sind ja eigentlich jetzt in diesem Büro von diesem Leon Rottweiler, aber man hört jetzt auch wieder so seltsame Geräusche und man fragt sich, was macht der da, der Rottweiler? Rüttelt der da an irgendwelchen Käfigen rum oder brät der sich ein Spiegelei? Ja. Es klingt auch überhaupt nicht nach Büro, nee, sondern eigentlich so nach so einer großen Fabrikhalle. Mhm. Das kann jetzt auch keine Messehalle sein, weil die betreten ja dann im Anschluss daran die Messe in dem Hotel und dann hört man auch wieder die Besucher, die man jetzt nicht hört. Das ist aber trotzdem auch wieder ganz toll. Es ist filmisch richtig fassbar und klingt filmisch. Und man muss auch nicht hier wieder alles verstehen. Es ist egal, was man da hört, bloß du merkst, wenn das jetzt alles trocken wäre, was man ja heute ganz oft so produziert, dann würdest du auch das Interesse an der Szene verlieren und dann wäre es auch todlangweilig. Und mit dem Schließen der Tür zum Beispiel am Ende fühlst du dich als Hörer auch sofort wieder zu Hause, denn das ist die quietschende Tür, die wir bei Europa schon 100 Mal gehört haben.
Die berühmte.
Dann bist du sofort wieder zu Hause.
Ja. Das ist ja auch was, Christopher, wo man beim Comic-Zeichnen drauf achten muss, dass es natürlich auch eine Variation von Schauplätzen gibt, ne? Oder? Dass es ein bisschen interessant da bleibt oder ist es gar nicht so relevant?
Oh doch, natürlich, klar. Also bei den Fragezeichenfällen ist auch immer die Frage, spielt er jetzt in Rocky Beach oder gehen wir mal wieder woanders hin? Und wir sind meistens bisher immer woanders hingegangen. Ich glaube, von den Fällen, von den 5, die wir gemacht haben, spielen 3 außerhalb, wo du natürlich auch jede Menge Möglichkeiten hast. Wie füllst du das mit Schauplätzen? Und da musst du dich natürlich irgendwann reduzieren, weil du sagen musst, okay, das ist, wir dürfen nicht zu ausufernd werden. Beim Film hast du Budgetkosten, wir haben Seiten, die wir einhalten müssen.
Beim Hörspiel kannst du natürlich ein bisschen mehr Gas geben, da, aber genau, es muss ja funktionieren in dieser Kopfkinoform. Und wir nähern uns hier auch langsam dem Ende, denn wir wissen oder finden heraus, im Laden/Lager von Kamikaze Comics muss sich die Lösung befinden. Sehr schön. Rainy Fields darf mitkommen, lenkt alle ab, verfehlt ihre Wirkung nicht, wie Passetti sagt. Ja, alle drehen sich nach Rainy um. Und dann finden sie unten im Keller eine Druckmaschine, eine Fälscherwerkstatt, wo also alte Dokumente nachgedruckt werden.
Genau, und Purvis taucht auf und die drei sollen jetzt eine Tracht Prügel bekommen. Und jetzt nochmal die Frage, die beantwortet werden kann, wie gelingt das? Warum können jetzt diese drei Schüler plötzlich diese Gangster da alle zusammenkloppen? Die Antwort lautet, die können jetzt alle Karate und Justus hat sogar einen schwarzen Gürtel im Judo. Also im Crimebuster halt.
Okay, genau. Mal schnell den Kurs noch gemacht auf dem Weg ins Lager. Ja, fand ich sehr schön. Aber hier Purvis, der dann im Hörspiel ja mal mit Namen genannt wird und wir dann erst die Verbindung eigentlich hinkriegen, finde ich zumindest, dass es sich da auch um den Kartenabreißer der Con handelt, fand ich so ein bisschen aus dem Hut gezaubert am Ende. Also man konnte jetzt in dem Sinne nicht so richtig mitfiebern im Hörspiel.
Ne? Nein, vielleicht nicht so. Es geht dann alles wirklich recht schnell. Dann Justus will dann Griswold mit dieser Botschaft überführen. Der Projektor ist heiß gelaufen und dann wollen sie Griswold dazu bringen, die Tasche mit den Comics und dem Phantomkostüm an sich zu nehmen. Und dann landen sie im Vorführraum. Und das ist eigentlich auch ganz toll. Da müssen wir definitiv noch mal reinhalten, weil da kommt mein Satz, haltet ihn, bevor er wieder Rauchbomben wirft. Und da höre ich mich wirklich lachen. Ich reiß mich dann, also ich lache nicht wirklich, aber ich bin kurz davor. Ich reiß mich dann zusammen, weil Olli jetzt mit seiner Hammerbeweisführung den Täter überführt. Nur Griswold trägt Schuhe mit quietschenden Sohlen. Da müssen wir wirklich noch mal reinhören. Und achtet mal bitte auf den Hintergrund.
Licht an! Halt, Mr. Griswold! Haltet ihn, bevor er wieder Rauchbomben wirft! Ich hab ihn! Da, die quietschenden Sohlen. Sie habe ich gehört, als die Comics gestohlen wurden. Ich hätte schon viel früher drauf kommen müssen. Nur Griswold trägt Schuhe mit quietschenden Sohlen.
Nein, lasst mich!
Peter, lass sie nicht entkommen! Wir helfen dir! Halt, Mr. Griswold! Es ist vorbei! Zeigen Sie mal die Tasche, Mr. Griswold.
Ja, hier ist sehr viel los. Im Hintergrund stöhnen auch wieder diese niedergeschlagenen Männer aus der Konserve. Ich finde, die klingen wie so eine Mischung aus Walking Dead und Porno.
Das ist so die merkwürdig. Tigerkralle vom Apache Creek. Das hatten wir ja schon beim Gold der Wikinger. Da war dann auch noch das Verfluch zu hören. Das ist jetzt hier nicht. Aber Francis hat hier auch noch ganz die Menge rufen lassen. Haltet Griswold, nein, lasst ihn laufen. Das ist doch nur ein Gag. Das hat man dann aber gestrichen, wahrscheinlich, weil einem dann richtig aufgefallen wäre, wie blöd nicht das mit diesen quietschenden Sohlen ist von Justus. Aber es ist toll. Ja, großartig.
Es ist wunderbar. Und dann sind wir tatsächlich hier auch am Ende. Es gibt buchstäblich mal Applaus für die drei Fragezeichen, als der Fall gelöst ist. Ne? Und jetzt gehen eure Visitenkarten weg wie warme Semmeln. Das fand ich auch ganz schön in dieser Schlusssequenz.
Wir haben ja eigentlich gedacht, ja, aber gerade was die Schlusssequenz angeht, wir haben ja gedacht, dass diese Folge ohne Fettshaming auskommt. Aber der allerletzte Satz im Hörspiel, also kurz nachdem die drei Fragezeichen da als Helden gefeiert werden und Peter dann irgendwas von Mäusen erzählt, ruft einer aus der Menge, da muss man wirklich genau hinhören, der ruft, der Dicke da, das ist Justus. Und das steht auch wirklich so im Skript. Der Hammer. Okay.
Ja, da war dann nicht nur das Sounddesign sehr detailliert, sondern auch die Menge da am Ende.
Von ich Francis, fand, ja.
Sehr genau. Schön. Ich fand das aber ein schönes Ende, Christopher. Oder wie findest du, dass das Hörspiel aufhört? Das hat doch so was Befriedigendes. Oder, ne?
Ja, also, dass sie da exponiert werden als die Helden und bejubelt werden, ist natürlich klasse. Also, wir wissen ja, das Ende im Buch, Justus kriegt ein Tagesdate, ist natürlich auch nicht schlecht, aber ja, also ich bin damit sehr einverstanden, dass sie
wunderbar.
Heroes for the day sind.
So soll es sein. So, und jetzt können wir hier mal, ich ziehe gerade mal unser gigantisches Bewertungssystem, was wir von Lisa bekommen haben.
Ach nein, das jetzt auch noch, unser ja natürlich.
Punkte, nein, also wir können ja mal schauen, wie viele Punkte geben wir denn für diese Folge?
Ich habe auf jeden Fall gewonnen.
Genau, plus 50 Punkte. Wir haben den Christopher als Gast gehabt, finde ich, gibt jetzt randomly auch nochmal plus 30 Punkte. Und wir fanden es alle ganz gut, oder?
Plus was ist denn das für eine Bewertungs... Na gut, okay, wir müssen das nochmal richtig... Ey, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir machen es jetzt beim nächsten Mal.
Wir machen es beim nächsten Mal richtig.
Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt nicht. Das funktioniert
genau
nicht.
Das wird jetzt zu viel. Ich finde aber, wir sind dem Comic-Team sehr gerecht geworden. Auch dank deiner Hilfe, Christopher. Total schön, dass du dabei warst.
Absolut.
Lest alle Rocky Beach, eine Interpretation. Ihr werdet es
lohnt sich wirklich.
Ob in Badewanne oder nicht. Und wir hören uns bald wieder im Bobcast. Macht es gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Das ist der Podcast mit Cashing und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Cashing und Andreas Frisch. Archimede Fürst.